Es ist Sonntagnachmittag, der 8. Dezember. Im Weißen Haus, ein Kaminfeuer, Weihnachtsdekoration ist aufgehängt und Präsident Joe Biden tritt ans Rednerpult mit ernster Miene.
Good afternoon. What happened in the Middle East?
Es ist ein denkwürdiger Moment, auch für die USA, denn wenige Stunden zuvor wurde bekannt, das Assad-Regime in Syrien ist gefallen. Christian.
Ja, nach jahrzehntelangem Bürgerkrieg, sagt Joe Biden, ist es hier jetzt eine historische Gelegenheit. Für eine bessere Zukunft für Syrien, aber er weist auch darauf hin, dass es natürlich große Risiken gibt.
It's also a moment of risk and uncertainty. As we all turn to the question of what comes next.
Weil ein Machtvakuum besteht in Syrien und die USA will helfen, diese Risiken zu minimieren.
The United States will work with our partners and the stakeholders in Syria.
Eben diesen Traum des arabischen Frühlings eigentlich endlich wahrzumachen, den Traum eines unabhängigen Syrien mit einer neuen Verfassung, einer neuen Regierung, die allen Syrern helfen soll. Und er nutzt natürlich das auch, er sagt, der Sturz Assad sei eben nur möglich gewesen, weil die USA und seine Regierung eine konsistente Strategie verfolgt hätten und Iran, Hisbollah und Russland geschwächt wurden, also die wichtigsten Verbündeten des Assad-Regimes.
Genau. For years, the main backers of Assad have been Iran, Hezbollah and Russia.
Alle drei seien viel schwächer als damals, als er sein Amt übernommen habe.
Because all three of them are far weaker today than they were when I took office.
Amerika hat entschieden. Das ist der geopolitische Podcast der NZZ. Und heute sprechen wir mit USA-Korrespondent Christian Weißflog über die jüngsten Ereignisse im Nahen Osten und ihre Folgen für die USA. Auch mit Blick auf den scheidenden und den künftigen US-Präsidenten. Mein Name, Marlene Müller. Christian, aber ist das legitim, Assads Ende als Erfolg der US-Außenpolitik zu feiern?
Ja, ich glaube, es ist ein gemischtes Bild. Die Republikaner hier sagen natürlich, die Hisbollah wurde geschwächt, weil Israel vor allem nicht auf Biden gehört hat und diese Offensive dann auch gestartet hat in Libanon gegen die Hisbollah. Dann andererseits aber hat Biden natürlich durchaus recht. Die Unterstützung der Ukraine war entscheidend, um Russland zu schwächen. Und ich glaube, das ist etwas, was gerade Trump auch immer wieder vernachlässigt hat, ist, dass das alles miteinander zusammenhängt. Und dann der dritte Punkt ist aber auch die Frage, ob Biden überhaupt diesen Sturz des Assad-Regimes wollte. Es gab Berichte, dass nach dem Waffenstillstand mit der Hezbollah-Miliz, dass es Bemühungen gab, mit Assad ins Geschäft zu kommen, ihn quasi von Iran loszulösen und zu sagen, wir lockern die Sanktionen, wenn du dich distanzierst vor Iran. Es gab noch einen Versuch hier mit Assad eine Lösung zu finden, aber das ist jetzt weg vom Tisch. Also ein gemischtes Bild am Ende, aber teilweise hat er recht.
Okay. Man muss ja schon sagen, der Umsturz in Syrien kommt ja zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt für die USA. Mitten in der Transition, der Transitionsphase, also Biden nur noch wenige Wochen im Amt, Trump noch nicht drin. Aber die Welt blickt jetzt nach Syrien und die Rolle der USA ist entscheidend in der Region.
Genau, es ist eigentlich ein Moment, von dem Biden vielleicht immer geträumt hat in seiner Amtszeit. Plötzlich ist hier ein großer Gestaltungsspielraum international. Ein Zeitpunkt, in dem er nicht immer in der Defensive ist. Die wichtigsten Gegner im Nahen Osten der USA, Iran und Russland sind stark geschwächt. Und jetzt besteht die Möglichkeit einer Neuordnung, sozusagen einer neuen Pax Americana im Nahen Osten. Das Problem ist nur, also alle die Verbündeten der USA, die auch in Syrien involviert sind, haben untereinander Probleme. Also die Türkei, Israel, dann auch sicher die Golfmonarchien haben einen anderen Blick auf die Region. Die Kurden, die direkte Verbündete der USA sind in Syrien. Und die Aufgabe ist jetzt halt der USA hier, das alles zu managen und möglichst zu einem guten Ende zu bringen.
Was waren denn bisher so die wichtigsten Interessen der USA in Syrien? Was kann man da sagen?
Also das Wichtigste war sicherlich der Kampf gegen den Islamischen Staat oder die Überbleibsel des Islamischen Staats. Also dass hier nicht wieder ein Safe Haven für den internationalen Dschihadismus entsteht, ja, und die Schwächung natürlich der Achse des Widerstands des Irans und damit auch den Schutz Israels. Das war ja die Achse, die also über Syrien, der Brückenkopf bis Libanon zur schiitischen Hisbollah-Miliz bestanden hat und jetzt stark geschwächt wurde. Und das war immer das, das waren so die Hauptziele, die amerikanischen Hauptziele.
Mhm. Okay, und du hast gesagt, für Biden schien es oder scheint es, wäre jetzt eigentlich der historische Moment, also den Nahen Osten so zu gestalten, wie er wollte, aber er ist ja nicht mehr lange im Amt. Die Zeit rennt ihm davon.
Genau, ich glaube, die Zeit rennt davon. Er kann hier nicht mehr entscheidend gestalten, aber ich glaube, gerade bei solchen Übergängen, das weiß man in der Geschichtswissenschaft, die sogenannte Pfadabhängigkeit, also es kann eben entscheidend sein, welche Entscheide wann in welcher Reihenfolge getroffen werden und die bestimmen dann auch wieder, wie es in Zukunft weitergeht. Mhm. Das heißt, er kann hier sozusagen schon die Weichen stellen für die Zukunft, für die Trump-Administration, die dann hier übernimmt.
Okay. Also lass uns schnell anschauen, was in dieser aktuellen fragilen Situation in Syrien für die USA die größten Herausforderungen sind. Assad ist weg, die neuen Machthaber, diese HTS-Rebellen, eine sunnitisch-islamistische Miliz, die stehen ja auf der Terrorliste der USA. Wie geht das jetzt?
Genau, also die Hayat Tahrir al-Sham, die wichtigste Rebellengruppierung, steht immer noch auf der Terrorliste der USA und auch ihr Anführer Mohammed al-Julani. Auf ihn ist ein Kopfgeld von 10 Millionen Dollar ausgesetzt. Und auch der amerikanische Außenminister hat jetzt eigentlich schon gesagt, was sie sich wünschen. Also sie wünschen halt eine Koalitionsregierung, einen Übergang zu einem friedlichen Syrien, das unabhängig ist und ein Syrien, wo alle diese verschiedenen ethnischen Gruppierungen, auch Kurden, Drusen, Alawiten, Sunniten, Schiiten, dass die alle eingebunden sind. Und eben, dass kein islamistisches Regime entsteht, sondern eine Regierung, die den islamischen Staat bekämpft, also sicherstellt. Ich glaube, das sind die zwei wichtigsten Punkte. Sie wollen vor allem eine Regierung, die den sunnitischen Dschihadismus bekämpft, die aber auch darauf schaut, dass nicht die Achse des Widerstands des Irans halt wieder neu entsteht und quasi eine Regierung, die dazu bereit ist, auch einen Ausgleich mit Israel zu sorgen. Das sind, glaube ich, die wichtigsten Punkte. Mhm. Und wenn es dann noch ein demokratisches Syrien wird, umso besser.
Ja. Aber wie kommunizieren die denn mit Julani, wenn der auf der Terrorliste steht?
Ja, bisher vor allem über die Türkei, weil die Türkei wurde ja sozusagen zur Schutzmacht dieser Rebellengruppe, nicht nur des HTS. Es gibt auch das andere Rebellenbündnis, die syrische Nationalarmee, die noch direkter von Erdogan und der Türkei finanziert und unterstützt wird. Die Türkei hat dafür gesorgt, dass diese Rebellenbewegung überleben kann in Nordwesten Syriens, also in Idlib, eigentlich die Schutzmacht und hat die besten Beziehungen dazu und ist jetzt auch in der Pole Position. Aber die USA, Außenminister Antony Blinken hat schon gesagt, dass jetzt auch schon direkte Gespräche stattgefunden hätten mit HTS. Mhm. Also es besteht der Versuch, direkt mit denen zu sprechen und halt sicherzustellen, dass es in diese Richtung geht, die man sich wünscht. Und bis jetzt, das sagt ja auch Biden, sagt Julani und seine Verbündeten, sagen die das Richtige. Also, dass sie versuchen, auch ein Gewaltmonopol herzustellen. Also, dass alle diese verschiedenen Milizen jetzt auch ihre Waffen dann abgeben und wieder ein Gewaltmonopol entsteht in Syrien. Und dass auch alle verschiedenen Gruppierungen eingebunden werden.
Mhm. Gerade, weil wir haben es vorhin gehört, die Verbündeten der USA in Syrien sind nicht diese Rebellen, nicht die Türken, sondern eigentlich die Kurden.
Genau, das wird jetzt der schwierige Akt, vor allem dann im Verhältnis zur Türkei, weil auch Erdogan, sein oberstes Ziel war auch nicht unbedingt Assad zu stürzen, sondern mit ihm auch einen Modus Vivendi zu finden. Erdogan oberstes Ziel war immer zu verhindern, dass in Syrien eine kurdische Autonomie entsteht an der Grenze zur Türkei oder dass auch dass Kurdengebiete an der Grenze zur Türkei genutzt werden könnten für dann auch Terroroperationen in der Türkei. Also für ihn steht eigentlich das im Vordergrund. Aber die Kurden wünschen sich natürlich jetzt gerade, wenn man über eine neue Verfassung spricht in Syrien, wollen sie natürlich, am liebsten träumen sie von einer Autonomie. Und die Kurden haben den Amerikanern halt entscheidend geholfen im Kampf gegen den Islamischen Staat. Also das sind eigentlich momentan für die USA die wichtigsten Verbündeten, diese kurdische Miliz, die Syrian Democratic Forces. Also die werden von den Kurden geführt, haben aber auch arabische Kämpfer dabei, aber es ist eine kurdisch dominierte Miliz und die beherrschen eigentlich den Osten östlich des Euphrats Syriens auch mit den größten Erdölfeldern und die USA haben dort auch noch ungefähr 900 Soldaten stationiert, die eben weiterhin dieser Miliz helfen, auch ein Comeback des Islamischen Staates zu verhindern und gleichzeitig aber auch die Gefängnisse dort zu bewachen, wo immer noch gut 10.000 Kämpfer des Islamischen Staates inhaftiert sind, plus noch Zehntausende Kinder und Frauen dieser Kämpfer.
Also das heißt, für die USA ist eigentlich ein wachsender Einfluss der Türkei nicht unbedingt gewollt, sondern sie sind eher für eine weiterhin starke kurdische Präsenz in Syrien, weil das sind ihre Verbündeten.
Das ist dann die Frage, wo die Prioritäten liegen, weil die Türkei natürlich als NATO-Mitglied auch wichtig ist und auch Interessen hat und dann muss ein Ausgleich gefunden werden und das, wenn wir dann nachher mehr schauen, was wird Donald Trump machen, ist halt schon die Frage, wie viel ist es, ist dieser Streit mit der Türken, den Amerikanern wert, dass sie zu den Kurden halten werden oder sagen die USA dann irgendwann, wenn es eine Regierung in Damaskus gibt, die garantiert, den IS zu bekämpfen und auch mit Israel eine freundliche Beziehung aufzunehmen, dass die USA dann auch sagen, okay, dann sind die Kurden vernachlässigbar und vielleicht, wie so oft in der Geschichte, werden sie dann am Ende als Verlierer dastehen.
Also wenn wir jetzt bei den aktuellen Herausforderungen sind für die USA, also wir haben jetzt gehört, es ist nicht ganz einfach mit den aktuellen neuen Machthabern in Damaskus zu sprechen für die USA. Sie sind nicht ganz glücklich über den wachsenden Einfluss der Türkei. Was ist mit Israel? Also auch Israel nutzt das Machtvakuum in Syrien. Wir haben gesehen, jetzt auch in den letzten Tagen, hunderte von Luftschlägen. Israel hat die gesamte syrische Luftwaffe und die Kriegsmarine zerstört, rückt in die Pufferzonen vor im Golan, in Nordisrael. Ist das im Sinne der USA, seinem Verbündeten?
Ja, Israel sagt ja momentan, es ist ja auch nur eine vorübergehende Maßnahme. Es kommt alles darauf an, eben was für eine Regierung dann in Damaskus wirklich entsteht. Ich glaube schon, dass für die USA sicher die Interessen Israels sehr wichtig sind und Priorität haben werden. Und ich glaube, Israel fürchtet halt, wenn ein sunnitisches Regime jetzt entsteht, unterstützt von der Türkei. Erdogan steht ja auch traditionell, zumindest früher, hat eine gewisse Nähe zur Muslimbrüderschaft, aus der ja auch die Hamas hervorgegangen ist. Weil man jetzt sieht, was passiert ist im Gazastreifen, dieser Überfall der Hamas auf Israel, dann ist natürlich wahrscheinlich schon, vermutlich schon der Gedanke so, also jetzt haben wir im Gazastreifen aufgeräumt, was entsteht jetzt hier in Syrien? Dann will man natürlich schon vorher sicherstellen, dass hier die Zeit nutzen, dass nicht wieder vielleicht zwar nicht mehr von Iran dominiert, aber von der Türkei jetzt dominiert, eine Regierung, ein Land entsteht, das keinen friedlichen Ausgleich sucht am Ende.
Ja, und das wäre ja auch im Sinne der USA, da decken sich die Interessen mit Israel.
Also sicherlich für die USA ist Israel der wichtigste Verbündete in der Region und Israel will dadurch ja auch sicherstellen, dass nicht wieder eine Situation entsteht, wie sie vorher bestanden hatte, also dass Israel bedroht wird von iranischen Milizen aus Syrien, von schiitischen Milizen in Libanon. Und es geht darum, wahrscheinlich hier auch die Verhandlungsposition für diese zukünftige Neuordnung zu stärken und zu verhindern, dass diese Achse des Widerstands neu entstehen kann am Ende in dieser Region.
Und man muss ja auch sagen, also die Waffenlieferungen vom Iran durch Syrien in den Libanon, die sind jetzt ja im Moment wirklich unterbrochen, das weiß man.
Genau, also zu 100% kann man es nie unterbrechen vermutlich, aber es ist sicher jetzt so, dass diese Bedrohung, diese unmittelbare Bedrohung für Israel viel kleiner ist, als es vorher war und das ist im Sinne der USA. Die USA wollen am Ende auch eine Lösung haben, glaube ich, für den Nahostkonflikt, also zwischen Israel und den Palästinensern. Und ein Problem dabei war halt immer der militante Widerstand, die Hamas, um dieses Problem zu lösen. Und wenn das mal weg ist, wenn sich Israel auch sicher fühlen kann, besteht vielleicht eine größere Möglichkeit, dass es hier zu einer Lösung kommen kann.
da hat Biden nicht mehr viel Zeit, etwas zu bewirken. Auch eine Neuordnung in Syrien, das wird nicht mehr in seine Zeit fallen. Wie realistisch ist es denn aus deiner Sicht, dass er noch irgendetwas bewirken kann in den wenigen Wochen?
Ich glaube, wir haben jetzt oft darüber gesprochen, was Biden tut vor Ort, wie er versucht, gewisse Entscheidungen oder Weichen zu stellen. Was aber auch schon abläuft, sind Gespräche zwischen den Sicherheitsberatern, Außenministern Bidens mit den Sicherheitsberatern von Trump. Also da gibt es schon Gespräche und da wird versucht, eine gute Übergabe zu machen, also Hand in Hand auch zu arbeiten. Und ich glaube, da sind wir uns einig, dass diese Wochen am 20. Januar ist die Inauguration. Biden kann hier nicht mehr viel ausrichten. Er kann versuchen, Weichen zu stellen. Er kann versuchen, die neue Administration noch zu beraten oder gewisse Ratschläge zu geben, vielleicht auch nochmals darauf hinzuweisen. Da haben wir jetzt nicht so viel darüber gesprochen, aber eben der Faktor Ukraine, was das jetzt gespielt hat. Also da wurde Russland geschwächt. Also es hat auch geholfen, diese ganze Achse zwischen den autoritären Regimen Iran und Russland zu schwächen. Und das ist ja auch im Sinne der neuen Regierung. Das wurde bisher einfach so ein bisschen vernachlässigt. Mhm. Und die Ideen sind auch nicht alle verschieden. Also die Ziele der amerikanischen Ostpolitik, ob Trump oder Biden, da gibt es viele Überschneidungen auch am Ende in dieser Region.
Ja. Jetzt kommt Trump dann bald ins Amt. Er hat Wahlkampf gemacht mit America First Rhetorik. Er gilt als Isolationist. Er sagt, er sei der Präsident der Kriege beendet. Und jetzt das, der Nahe Osten, diese geopolitisch so bedeutsame Region ist im Umbruch. Hat er sich dazu jetzt schon geäußert?
Ja, in einer ersten Meldung, in einem Post auf Truth Social, seinem Kurznachrichtendienst, hat er eigentlich gesagt, Hände weg, Syrien ist nicht unser Freund, da müssen wir uns raushalten. Also ja, da hat er scheinbar dieses Vorurteil bestätigt, dass er eben doch eher ein Isolationist ist. Aber wie sich das jetzt ausspielt, muss ich zeigen, weil es ist die Weltgeschichte oder was jetzt passiert, lässt ihm eigentlich gar keine andere Wahl, als aktiv zu werden und versuchen, diese Situation, diese Chance zu nutzen, um eben wirklich dauerhaft zu verhindern, dass Iran oder Russland wieder stärker werden können in dieser Region. Und gleichzeitig natürlich wäre es eigentlich auch ein guter Zeitpunkt, jetzt in der Ukraine nachzulegen, weil es hat ja gezeigt, dass Russland an seine Grenzen gekommen ist. Also sonst hätten sie das Assad-Regime verteidigt. Sie hatten einfach keine Ressourcen mehr. Mhm. Und dieser Situation, glaube ich, macht es Trump auch unmöglich, einfach zu sagen, ich halte mich hier total raus. Die USA sind eine Großmacht. Sie müssen hier Interessen definieren und danach handeln.
Okay. Du hast schon einiges angesprochen vorhin, als wir noch über die allgemeinen Interessen auch der USA gesprochen haben in Syrien. Trotzdem noch mal kurz, wie war das in Trumps erster Amtszeit? Zeigt ja immer wieder eine gewisse Affinität zu Diktatoren, zu starken Männern. Was war damals seine Politik gegenüber Assad?
In erster Linie hat er das oberste Ziel verfolgt, das auch Barack Obama dann noch verfolgen wollte, nämlich zur Zerschlagung des Islamischen Staates, respektive des IS-Kalifats. Und das ist ihm auch gelungen, erfolgreich. Der IS-Führer Baghdadi wurde ja in einer Spezialoperation dann erledigt.
Last night, the United States brought the world's number one terrorist leader to justice. Abu Bakr al-Baghdadi is dead.
Und das konnte Trump dann auch am Fernsehen so erfolgreich verkünden.
He was the founder and leader of ISIS, the most ruthless and violent terror organization anywhere in the world. Capturing or killing Baghdadi has been the top national security priority of my administration.
Gleichzeitig aber war es nicht mehr das Ziel der USA, auch das Assad-Regime wirklich zu stürzen. Man hat akzeptiert, dass Russland eigentlich hier am Drücker ist, aber versucht auch durch die Präsenz, noch die Restpräsenz in Syrien, auch zumindest Iran auch klein zu halten oder wenn möglich. Und die größten Exzesse des Assad-Regimes zu verhindern. Also da hat Trump dann auch eingegriffen und nach Einsätzen von Giftgas Ziele in Syrien bombardiert.
On Tuesday, Syrian dictator Bashar al-Assad launched a horrible chemical weapons attack on innocent civilians. Using a deadly nerve agent, Assad choked out the lives of helpless men, women and children.
Es gibt da auch einen bemerkenswerten Auftritt von Donald Trump am 7. April 2017.
No child of God should ever suffer such horror. Tonight I ordered a targeted military strike on the airfield in Syria from where the chemical attack.
Da tritt er vor die Medien im Weißen Haus und findet sehr deutliche Worte. Ich finde, es ist ein staatsmännischer Auftritt.
National security interest of the United States.
Ja, genau, da sagt Trump halt, dass das inakzeptabel ist. Der unmenschliche Einsatz von Giftgas, das kann die Weltgemeinschaft nicht akzeptieren, dass vor allem auch Babys darunter leiden.
Babys.
Deshalb seien diese Luftschläge notwendig, um ein klares Zeichen zu setzen.
Tonight I call on all civilized nations to join us in seeking to end the slaughter and bloodshed in Syria.
An der eigentlichen Situation in Syrien hat dies aber an der Machtbalance nichts geändert. Böse Zungen könnten auch sagen, dass es Trump hier vor allem darum gegangen ist, einen Kontrast zu Obama zu setzen, der ja 2013 nach großen Giftgaseinsätzen in Syrien eben auch auf solche Strafmaßnahmen verzichtet hat und sich entschieden hat, einen Deal zu machen, also dass Syrien einwilligt, sein Giftgasarsenal aufzugeben.
Zauderer zögerlich dargestellt wird von Trump.
Genau. Gleichzeitig aber kam dann Trump auch in die Kritik, weil er relativ schnell einen Abzug dann, also sobald das IS-Kalifat besiegt war, einen Abzug aus Syrien befohlen hat und damit eigentlich auch die Kurden im Stich gelassen hat, die ja die wichtigsten Verbündeten der USA waren, also eigentlich die Bodentruppen der USA, um das IS-Kalifat zu zerstören.
I want to thank the president for the job they've done again. This has been thousands of years in the process between borders between.
Wir haben auch hier ein Video gefunden, da am 14. November 2019 im Weißen Haus, da ist Präsident Erdogan zu Gast.
In Syria, Turkey, the border,
und Donald Trump sagt, it's not our problem. Er spricht darüber, dass das türkische, kurdische, syrische Probleme seien, die es seit Hunderten von Jahren gibt.
That's up to Turkey and Syria, as it has been for hundreds of years they've been fighting. And the Kurds have been fighting for hundreds of years, that whole mess.
Und dass auch die Russen da mitmischen, das sei für ihn in Ordnung. Es gäbe viel Sand in Syrien.
Some help with Russia, and that's fine. It's a lot of sand.
Um damit zu spielen.
So there's a lot of sand that they can play with.
Das ist ein bisschen zynisch, das Ganze.
Ja gut, gab auch Realitäten dort. Also die Türken wollten halt unbedingt eine 30 Kilometer lange Pufferzone haben an der Grenze, um sicherzustellen, dass dort die kurdische Miliz, dass das dort frei ist von dieser kurdischen Miliz. Er konnte Trump überzeugen, Truppen abzuziehen. Und das hat dann eigentlich diesen Angriff auch ermöglicht, der Türkei, also gewisse Gebiete dort zu besetzen. Und am Ende gab es dann einen Deal, dass dann eigentlich syrische und russische Kräfte dann diese Grenze dort dann auch patrouillieren und kontrollieren.
Ja.
Am Ende konnten die Berater, Trumps Berater, ihn dann auch überzeugen, dass er keinen ganzen Abzug macht, also dass er einfach die Truppen weiter südlicher positioniert werden, um das syrische Erdöl zu kontrollieren. Und natürlich das Wichtigste, glaube ich, dass er auch eingesehen hat, dass sichergestellt werden kann, dass der Islamische Staat kein Comeback feiern kann.
Mhm.
Gleichzeitig natürlich auch ein besseres Auge zu haben auf die Transitroute für iranische Waffen. Also er hat das am Ende dann auch eingesehen, aber es war ein wilder Zickzackkurs und Trump hat dabei in einem ersten Schritt zunächst die Kurden verraten, ist dann trotzdem aber auch wieder geblieben, also nicht ganz verraten. Und deshalb stellen sich natürlich jetzt momentan auch vor allem die Kurden die Frage, was sie erwarten wird in einer zweiten Amtszeit für Donald Trump.
But we were supposed to be there for 30 days. We stayed for 10 years. And it's time for us to come home. We're not a policing agent. And it's time for us to come home.
Okay. Aber in dieser Aussage, eben man, das sei letztlich für die USA egal, ob da die Russen mitmischen, ob da die Türken oder die Kurden oder die Syrer diese Gebiete kontrollieren, sei letztlich nicht das Problem der USA, man wolle da nicht Weltpolizist spielen. Also deutet sich da auch so ein bisschen neben dem Verrat an den Kurden, was du vorhin beschrieben hast, etwas an, was wir jetzt auch erwarten müssen für die nächsten 4 Jahre, nämlich dass Trump eigentlich eben nicht mehr Weltpolizist spielen will und eben auch sich nicht mehr so sehr um Syrien kümmern will?
Also Trump ist sicherlich als Antikriegspräsident angetreten und auch als solcher gewählt worden. Das ist sein Versprechen. Also solche Aussagen sind ja auch immer Aussagen für das Heimpublikum. Gleichzeitig hat er jetzt aber mit Außenminister Marco Rubio und seinem Sicherheitsberater Mike Waltz auch Leute engagiert, die eigentlich für dieses Credo stehen, Peace through Strength, das hat er sich ja auch auf die Fahnen geschrieben, also Frieden durch Stärke. Also er will trotzdem nicht schwach erscheinen auf der internationalen Ebene. Ich glaube, die Frage, die man sich vielleicht stellen muss, ist gerade in Syrien, wenn es dann zur Entscheidung kommt, setze ich mich noch dafür ein, für die Rechte der Kurden oder nicht, setze ich mich dafür ein, dass es ein demokratisches Regime gibt? Oder sage ich mir, solange diese neue Regierung dort für uns einerseits den IS bekämpft und andererseits mit Israel gut auskommt, ist das für uns nicht im Interesse, ob dort eine kurdische Autonomie entsteht oder nicht, weil wir wollen ja auch ein gutes Verhältnis wieder zur Türkei haben. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass dann hier ein Präsident Trump ein bisschen andere Prioritäten setzen wird, wenn die Frage steht, Verteidigung der Demokratie international oder nicht. Aber ich glaube, auch ein Trump, der vielleicht stärkere isolationistische Reflexe hat als sein Vorgänger Biden, wird sich der Realität nicht entziehen können. Vielleicht ist ihm Syrien egal, aber Israel zum Beispiel ist ihm dann und seinen Wählern sehr wichtig und das alles hängt halt miteinander zusammen. Am Ende wird es ja so sein, dass das Ziel der USA sein muss, gerade auch aus amerikanischer Sicht eine solche stabile Ordnung zu kreieren, dass eben nicht mehr so notwendig ist, dass die USA sehr viel Ressourcen ausgeben müssen, um diese Ordnung dann auch zu stabilisieren. Also er muss eigentlich daran interessiert sein, wenn er denn wirklich ein Isolationist ist, aber das wäre eigentlich das Hauptziel eines jeden Isolationisten, müsste so sein, eine Ordnung zu schaffen, die eben möglichst wenig eigenes Engagement erfordert.
Aber was für Schritte werden das jetzt sein? Man muss ja doch nochmal sich in Erinnerung rufen, Trump kommt zurück an der Schwelle eines ganz neuen Nahen Ostens. Der 7. Oktober hat alles verändert. Der Gaza-Krieg, der Krieg mit der Hisbollah, der Sturz Assads. Das heißt, er braucht ja doch auch neue Visionen. Was ist da erkennbar?
Ja, also die Frage wird jetzt sein, greift er auch nochmal sein Vorhaben einer Art Zwei-Staaten-Lösung aus der ersten Amtszeit auf, die vor allem aber auch die israelischen Sicherheitsinteressen in den Vordergrund stellt. Er hat es ja damals den Deal of the Century genannt, verbunden mit einer Normalisierung mit Saudi-Arabien. Das hat er dann nicht geschafft. Er hat mit den Vereinigten Arabischen Emiraten, also diese Abraham-Abkommen, das ist ihm gelungen und auch mit anderen arabischen Ländern. Biden hat ja versucht, das weiterzuführen. Er hat bis zu diesem Terroranschlag am 7. Oktober 2023 daran gearbeitet, an einer Normalisierung mit Israel und Saudi-Arabien. Aber der Wunsch ist immer noch da und das ist eben auch, das gehört auch zu dieser großen Chance im Prinzip. Also die eine große Chance ist natürlich, Syrien zu demokratisieren vielleicht, die Achse des Widerstands Irans zu kappen, aber dann auch versuchen, diese große Lösung, also einen Frieden zwischen, eine Zwei-Staaten-Lösung in irgendeiner Form und gleichzeitig eine Normalisierung der Beziehungen mit Saudi-Arabien und was dann natürlich auch zur Folge haben könnte, auch eine Normalisierung mit Syrien oder eine Normalisierung mit Libanon. Also eine ganz, wenn man das so optimistisch darstellen wird, ist das, bestehen da sehr viele Möglichkeiten momentan. Und sicherlich gehört aber dazu, wenn man also die Freiheit stärken will, dass man eben auch hier dann an die Palästinenser auch denkt oder an die Kurden denkt und bei solchen Neuordnungen eben auch das dazugehört, dass es einen inklusiven Frieden dann im Nahen Osten geschaffen wird. Das ist jetzt sicher die große Herausforderung. Aber ich denke, der Moment, in dem man erkennt, dass der Westen immer noch eine große Gestaltungsmacht hat, ist eine Chance und Trump hat jetzt die Möglichkeit, sie zu nutzen.
Also die amerikanische Friedensordnung ist on stake, aber eben auch eine Chance für die Region, für die Kurden, für die Palästinenser. Wir hoffen es. Ich danke dir ganz herzlich, lieber Christian. Grüße dich nach Washington.
Danke dir auch für das Gespräch, liebe Marlene.
Amerika hat entschieden. Das war der geopolitische Podcast der NZZ mit USA-Korrespondent Christian Weißflug. Mein Name Marlene Oehler. Wir sind übrigens am 15. Januar wieder zurück und werfen dann nochmals einen vertieften Blick in die USA, kurz vor der Vereidigung des neuen Präsidenten. Und dann öffnen wir die Perspektive zur Welt. Dann wird es dann durch und durch geopolitisch. Und jetzt wünsche ich euch im Namen des ganzen Teams fröhliche, friedliche Festtage. Macht's gut und bis bald.